Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Aargau, Solothurn, das sind die Themen. Die Solothurner Regierung kann bei der Swiss Metals Dornach nicht mehr helfen. Immer mehr Landwirtschaftsland wird einzonet, aktuell jetzt zu Stein. Und wissen Sie, wer den Penalty erfunden hat? Unser Freitagsgast, der Uhrengöpp-Mitgründer Kurt Weissbrot, reklamiert die Erfindung für sich. Das Wetter, morgen gibt es Sonne und 26 Grad. Am Mikrofon Alex Moser. Wie weiter mit der Swiss Metals Dornach? Die Firma ist angeschlagen, die Situation unklar. Die Gewerkschaft Unia verlangt, dass die Solothurner Regierung aktiv wird. Dort aber winkt man ab, der Kanton kann und will nicht viel machen, für die Swiss Metals zu helfen. Marco Jacki.
Swiss Metall ist nicht die erste Firma, die in der Krise steckt, seit dass Esther Gassler Volkswirtschaftsdirektorin ist vom Kanton Solothurn. Aber so etwas wie gestern haben sie noch selten gesehen, sagt Esther Gassler. Gestern, als sie mit einer Delegation selber auf Dornach schauen.
Wir haben den Eindruck von einer sehr chaotischen Stimmung, von einer sehr schwierigen Lage, von einer sehr grossen Hektik bei der Geschäftsleitung.
Chaotisch, schwierig, hektisch. Das tönt nicht so, als hätte Swiss Metall noch grosse Chancen. Und tatsächlich tut die Firma ja eine Massenentlassung vorbereiten. 290 Leute könnten ihre Stelle verlieren. Die Lage ist ernst, seit die Bank das Materiallager von Swiss Metall hat blockiert und die Angestellten in Dornach nicht mehr arbeiten können. Dass die Bank das gemacht hat, für das zeigt Esther Gassler aber Verständnis. Sie geht davon aus, dass die Bank schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich hat mit der Swiss Metall.
Das ist jetzt wirklich noch die letzte Notbremse, die wahrscheinlich die Bank da gezogen hat. Die
Gewerkschaft Unia verlangt, dass die Solothurner Regierung einen runden Tisch einberuft, die Firma, Gewerkschaften und Belegschaft zu einem Gespräch einlässt. Die Volkswirtschaftsdirektorin winkt aber ab. Das würde nicht viel bringen. Swiss Metall müsse jetzt viel mehr mit ihren Geldgebern an den Tisch hocken. So ein Gespräch könnte die Regierung zwar vermitteln, sie haben aber nicht den Eindruck, dass das nötig sei. 50 Millionen Franken braucht Swiss Metall, hat man gestern gehört. Vom Kanton kommt sie aber kein Geld über, macht Esther Gassler klar.
Es ist natürlich keine Aufgabe, auch nicht von der Wirtschaftsförderung, Firmen zu sanieren.
Helfen kann der Kanton mit Kurzarbeit, die er durch Swiss Metall bewilligt. Das würde man natürlich machen, sagt Esther Gassler. Man würde sich dafür einsetzen, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Aber letztlich müsste der Betrieb halt eben am Markt können überleben.
An der Börse war Swiss Metall auch heute wieder auf Talfahrt. Ein Börsenhändler hat gemeint, Swiss Metall stehe mit dem Rücken zu der Wand. Die Aktie hat knapp 27% verloren an Wert und ist jetzt im Moment 2.75 Franken wert. Das Gewitter, das gestern über die Schweiz gezogen ist, hat auch unser Sendegebiet nicht verschont. Vor allem die Region Baden war betroffen. Vielen Bauern hat das Obst verhagelt. Aber auch sonst hat der Hagel viel kaputt gemacht. Bis am Mittag sind 200 Schadensmeldungen eingegangen, sagt Peter Schiller, Leiter der Abteilung Gebäudeversicherung Aargau.
Bei den Schäden haben wir unterschiedliche Schadenbilder. Einerseits Hagel, der beispielsweise den Wintergarten beschädigt hat. Andererseits aber auch Hagel, wo beispielsweise Dachwasserabläufe verstopfen tut und so den Wasser durchs Dach in Estrich hineingelaufen ist. Oder auch bei der Kanalisation, wo den Wasser nicht mehr können ablaufen, weil einfach die Kanalisation verstopft war und den Wasser ins Gebäude so hat können eindringen.
Die Polizei hat 39 Mal ausrücken und auch die Feuerwehr hat Einsätze gehabt. Zwindisch sind beim Gewitter zwei Personen leicht verletzt worden. An der Ländestrasse hat ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Ein Mann, der im Nachbarhaus beim Fenster gestanden ist, hat es durch die Wucht von dem Einschlag weggeschleudert. Seine Tochter, die im Haus inne war, hat einen Schock gehabt. Beide mussten darauf ins Spital. Die Gemeinde Stein im unteren Fricktal will weiter wachsen und braucht dafür mehr Bauland. Die Gemeinde möchte um gut 5,5 Hektar Landwirtschaftsland einzonen. Jetzt sagt auch die Aargauer Regierung ja zu dem Geschäft und so wie es aussieht, auch der grosse Rat kaum nein. Der Aargau wächst, braucht immer mehr Bauland, nicht nur in Stein, sondern überall. Das passt nicht allen. Auch der Andreas Kapal hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht.
Und wieder sind 5,5 Hektar Landwirtschaftsland weg, damals Stein im Fricktal. Anpassung des Richtplans, heisst das im Beamtendeutsch, Anpassung des Siedlungsgebietes. Der Aargau wächst und dafür braucht es Häuser, braucht es Bauland. Und wie immer in den letzten Jahrzehnten passiert das Wachstum zulasten vom Landwirtschaftsland, von der Natur. Zum Glück gibt es wenigstens ein strenges Waldgesetz, sonst wäre auch hier mittlerweile sicher die Hälfte weg. Gerade einmal 15 Jahre alt ist der kantonale Richtplan. Seither hat es Dutzende von Änderungen gegeben, kleinere, grössere, wie jetzt die Stein oder die Meisterschwanden oder die Möhlin und so weiter und so fort. Allein in diesen drei Gemeinden geht es um gut 20 Hektar Land. 15 Jahre alt. Wer gemeint hat, dass so ein Richtplan ein bisschen länger anhebt, der hat sich getäuscht. Richtpläne sind nicht für die Ewigkeit gedacht, nicht einmal ansatzweise. Ein Richtplan ist gerade mal so lang gültig wie bis zur nächsten Anpassung. Und die kommt meistens schneller, als man meint. Und kommt denn so eine Vorlage ins Parlament, ist das Resultat fast so sicher wie ein Amen in der Kirche. Immer die gleichen Parteien sind dafür, die Bürgerlichen, immer die gleichen dagegen, Linke und Grüne. Unter dem Strich eine satte Mehrheit für Seizonen, für mehr Bauland. Zwar sind alle Parteien natürlich für einen Kulturlandschutz, sagen sie wenigstens, aber wenn es dann um einen konkreten Fall geht, dann sagt die Mehrheit fast schon automatisch ja. Aber der Widerstand wird grösser. Selbst Bauern haben langsam genug. Man möchte dem frisch fröhlichen Einzonen endlich ein Ende machen, heisst es beispielsweise beim Bauernverband. Und wenn man sich nicht wehre, passiere nichts. Die traditionellen Vertreter der Bauern sind vor allem in der SVP und der CVP. Vielleicht schaffen die Bauern ja, ihren Parteien in dieser Frage ein bisschen einen Denkanstoss zu geben, weil das so weitergeht wie jetzt, das kann ja wirklich niemand wollen.
Die Spreidenbacher Limadruck AG wird von der deutschen RLC Packaging Group übernommen. Die Migros, die Besitzerin von der Limadruck, hat die Firma verkauft, weil sie sich nicht als Verpackungsherstellerin sieht. Limadruck hat mehrere hundert Angestellte. Durch den Verkauf auf Deutschland haben wir für sie eine gute Lösung gefunden. Die Spreidenbach hat letzte Nacht einen Autoknacker definitiv das falsche Auto aufgebrochen. Der 21-jährige Mann hat nämlich ein Auto geknackt, wo ein Polizist drinnen gehockt ist. Der Polizist hat in seinem Auto die Gegend observiert, weil dort immer wieder Auto aufgebrochen worden sind. Der Täter hat sich noch heftig gegen seine Verhaftung gewehrt, ist jetzt aber in Untersuchungshaft.
Schnauer.
Der Urner Speedkletterer Daniel Arnold klettert so schnell wie kaum ein zweiter Tiger Nordwand drauf. Zürcher Slam-Poetin Mighty Mac redet noch schneller als die meisten anderen Zürcher.
Lüter.
Die Aargauer Thrash-Metal-Band Contortion ist unbestritten laut, aber auch ein Alphons Liestl macht für einen Haufen Anwohner zu viel Lärm.
Schöner.
Berner Mädchen sind die Schönsten, heisst es auf jeden Fall auf Facebook. St. Galler Spitze macht auch heute noch schöne Kleider noch schöner.
Schneller, lüter, schöner.
Die Sommerserie von der Regionaljournal vom 17. Juli bis am 5. August immer mal bis 6 Uhr auf DRS1.
Sie hören das Regionaljournal Aargau Solothurn, es ist 20 vor 6 Uhr. Zum 50. Mal ist jetzt der Uhrencup zu Grenchen. 1962 war der erste. Dieses Mal war der FC Grenchen einer der ganz grossen Schweizer Fussballclubs. Einer der Gründer des Uhrencup zu Grenchen ist der Kurt Weissbrot. Dann war er Sekretär des FCG. Und ihm ist dann auch als Erster überhaupt in den Sinn gekommen, dass man ein Penaltyschiessen macht, um einen Turniersieger zu küren bei einem Unentschieden. Heute ist der Kurt Weissbrot 85. Er lebt immer noch zu Grenchen und zum Uhrencup-Jubiläum ist er unser Freitagsgast. Der Immo Vitelli ist ihn zu Hause besuchen.
Kurt Weissbrot, was bedeutet euch Fußball?
Ja, Fußball ist für mich das halbe Leben, kann man sagen, weil ich bin jetzt 73 Jahre im Verein und habe eigentlich alles mitgemacht. Und mein Herzblut ist der FC Grenchen natürlich. Außer der Familie, das ist das Wichtigste für mich.
Habt ihr auch selber gespielt?
Gespielt habe ich schon, aber also, das war eine kleine Katastrophe. Ich habe in der 4. Liga gespielt, aus Goalie. Und war sehr stark, bin Altimacher.
Penalty machen, im Penalty provozieren.
Ja, wenn einer alleine kam, ist gegen mich, habe ich ihn auch umgeschossen.
Denken wir zurück, Anfang 60er Jahre. Ja. Der Anfang des Uhrencups, jetzt ist der 50. Dann war Fußball gross in Grenchen. Wie war das? Wie habt ihr das erlebt? Wie gross war die Begeisterung in der Stadt für den FC?
Das stimmt, das war also schon sehr gross. Und wieso hat es den Uhrencup gegeben? Wieso hat man den gemacht? Ich war auch Sekretär von der Spielkommission. Auch. Und wenn wir vor Saison hat man immer ein Spiel suchen, für zu machen. Und dann ist man bei diesen kleinen Clubs gewöhnlich eingeladen worden für Propagandaspiele. Und die Propagandaspiele haben wenig Leute gebracht und zum Teil auf unmöglichen Terrain müssen stattfinden.
Es ist einfach darum gegangen, sich so ein bisschen warm spielen, aber das hat eigentlich niemand interessiert, genau. Zum zuzuschauen.
Genau. Und nachher haben wir gesagt, wo die alte Tribüne bei uns abgerissen wurde, im Jahr 1961, hat der Präsident, Max Schneider, übrigens ein Jahrgänger von mir, der jetzt gestorben ist, leider, hat mir gesagt, du, Nock, das war mein Name, wo sie mir gesagt haben, Übernahme, wir sollten etwas machen, jetzt, wenn wir dann die neue Tribüne haben und die Flutlichtanlage. Wie meinst du, wie wäre das, wenn wir hier eine Coupe würden aufziehen würden? Eine Uhrencoupe. Und dann gesagt, ja gut, das kann man schon machen. Und da habe ich halt nachher müssen weiter schauen, wie das geht, nicht? Da haben wir das Reglement verlangt beim Verband, beim Schweizerischen Fußball- und Athletikverband, hat er dort zum Mono geheissen, und bei der FIFA über Turnierkonditionen. Und die haben wir bekommen.
Ihr habt den Royal Club Brügge hierher geholt und die AC Gomo, das sind damals das recht grosse Mannschaften. Ja. Wie habt ihr das geschafft, solche Mannschaften auf Grenzen holen?
Ja, da hat man natürlich schon geschaut, ob die Mannschaften schon irgendwie in der Schweiz sind. Weil die hätten wir sonst nicht können herholen können. Das ist schon im späteren Jahr, wo dann noch darauf zurückkommen, passiert das so. Aber die waren hier im Trainingslager zum Teil gewesen, und die Gomo waren nicht weiter weg von der Schweiz. Das war einigermaßen noch zu zahlen gewesen. Und Brügge, die waren auch im Trainingslager gewesen, die hat man einfach nach verpflichtet. Die waren hier irgendwie in der Umgebung am Nord gewesen, und die hat man die hierher geholt.
Und wie hat das Publikum reagiert? Ist es von Anfang an ein Erfolg gewesen?
Ja, es war natürlich von Anfang an ein grosser Erfolg gewesen, das Turnier. Da muss ich sagen, wir haben überraschend viele Leute gehabt, die wir jetzt einführen. Und das ist natürlich noch zusammengefallen, gerade noch mit der Einweihung der Flutlichtanlage und die neue Tribüne. Da waren die Leute interessiert gewesen und haben natürlich dass sie die Sachen anschauen. Aber wir haben dann schon gute Leute gehabt. Wir haben im ersten Match gegen Biel, wie viel haben wir da schon gehabt? Das waren 5'000 Leute gewesen dann.
Die Begeisterung für den Fußball, die man am Anfang hat gesagt, die sind gross gewesen, die hat sicher auch mit einer ganz grossen Figur vom Schweizer Fußball zu tun gehabt, mit dem Erwin Balabio.
Ja, sicher, das muss ich natürlich sagen. Der Vino Balabio ist mein bester Freund gewesen. Ich habe den erlebt, als er den ersten Match geshootet hat, in der 1938, in der ersten Mannschaft. Wir sind auf der Tribüne gesessen, so aus Gielen, und haben gehofft, dass der Vino jetzt spielt, an Stelle vom Amedro, der dann Goalie war. Und wirklich hat nachher der Trainer hat den Vino aufgestellt, und wir waren natürlich begeistert gewesen. Und der Vino hat in Grenchen natürlich im grossen Ganzen die grosse Begeisterung ausgelöst. Nicht? Obschon der FC natürlich, muss man sagen, in den 40er Jahren eine führende Mannschaft in der Schweiz war.
Und dann, Anfang 60er Jahre, war Erwin Balabio der Trainer vom FC Grenchen.
Er war natürlich verschiedentlich dabei gewesen, nicht? Aber er ist aufgewachsen hier in Bettlach und in Grenchen. Und nachher hat er lang natürlich bei uns gespielt. Bis er plötzlich, da ist er auf Lausanne gegangen, das vergesse ich heute noch nicht, ist er einst hergekommen, mit Lausanne hier spielen gegen Grenchen. Und das war natürlich ein super Goal gewesen, der Vino. Und hat uns zur Verzweiflung gebracht.
Kommen wir zurück auf den Uhrencup. Der hat es vorhin schon andeutet, ihr habt euch dann kundig gemacht, was braucht es da, was sind das für Reglemente, die hier gelten. Und etwas Bestimmtes hat mich gestört. Eine bestimmte Regel hat mich gestört.
Jawohl. Wenn man das Reglement gelesen hat, haben wir von Anfang an geschrieben, der Uhrenkup ist ein Vorsaison-Turnier. Also, als sich die Spieler können an die Meisterschaft gewöhnen. Und nachher haben wir natürlich einen Sieger haben. Nicht aus den zwei Halbfinalen, die waren, haben wir einen Sieger haben. Nachher, was hat man machen? Früher war es normaler gewesen. Verlängerung oder, wenn dort nichts war, mit dem Münzenwurf.
Also Kopf oder Zahl?
Jawohl. Ja, und die sind, aber das ist aber so passiert, vielmal. Und dann waren die zwei Captain in der Mitte vom Terrain. Und dann hat der Schiedsrichter die Münze aufgeschossen. Und der gewonnen hat, hat einfach gewonnen. Hingegen haben wir gesagt, das tut uns nicht gut. Machen wir doch ein Penalty-Schiessen. Ich habe gesagt, ja, da müssen wir zuerst schauen, ob wir das überhaupt machen dürfen. Und da haben wir eben nachher die Verbände angefragt, die FIFA und der Schweizerische Fußball, ob das möglich ist. Weil das ist ein Reglement eigentlich, das nicht existiert hat. Und das ist uns zugesagt worden.
Und dann ist das dann auch gerade zum Zug gekommen. Im ersten Uhrencup 1962 hat es tatsächlich ein Penaltyschiessen gegeben. Wie haben die Leute reagiert?
Ja, das war interessant für die Leute. Dort, wo die Penalty geschossen werden, die Leute sind hinter das Goal gegangen und es war eine wahnsinnige Begeisterung.
Also ab 1962, jetzt ist es so, wenn man in die Geschichtsbücher schaut, wenn man im Internet schaut, dann findet man etwas anderes. Der reklamiert hier einen bestimmten Karl Wald, einen bayerischen Schiedsrichter für sich. Er hat es 1970 im Bayerischen Fußballverband durchgebracht, dass man Penalty-Schiessen macht bei einem Unentschieden. Also ungefähr 8 Jahre später. Und der gilt überall offiziell als Erfinder des Penalty. Was sagen Sie dazu, Herr Weissbrot?
Ja, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit und das akzeptieren wir einfach nicht, dass wir jetzt, weil ein kleiner Verein von der Schweiz das eingeführt hat, als das jetzt abgetan wird. Wir haben das Penalty-Schiessen im 62 eingeführt. Und der kommt jetzt 8 Jahre später, also im 70, kommt er und sagt, er habe das verlangt vom Verband. Und das sei im Reglement, der Herr Blatter hat ihm das noch bestätigt, hat sie mir dann geschrieben. Und der Blatter ist ja dann vielleicht, ich weiß nicht, ob er dann schon Sekretär war von der FIFA, weil dann war ja der Avalanche sehr wahrscheinlich Präsident gewesen. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber das ist eine Gemeinheit, was die machen und jetzt sagen, wir haben ja nichts davon. Aber das Penalty-Schiessen ist heute weltbekannt und das ist das Kränken erfunden worden. Und da können sie jetzt kommen und sagen, was sie wollen.
Ja, hat der Mono interveniert? Hat der Mono Belege für ihn gesucht und die irgendwo eingereicht?
Ich habe gesucht und gesucht und gesucht und das erste Reglement fing ich nicht mehr. Es tut mir leid. Weil ich habe das seinerzeit im Matchprogramm abgedruckt, wo wir den ersten Uhrengub hatten. Und das ganze Reglement, und das ist dort drin gewesen. Aber ich fing das Reglement nicht mehr und ich bin in unser Archiv schauen. Ich habe auf Bern geschrieben schon und ich habe auf Zürich geschrieben, aber niemand will das Ding sagen. Wir haben ihnen das dann eingeschickt, das weiss ich 100%. Ich war dann Sekretär und habe das gemacht.
Schauen wir noch ein bisschen auf die weitere Geschichte vom Uhrencup zu Grenchen, Kurt Weissbrot. Also Mitte 90er Jahre waren es ja dann trübe Tage, sowohl für den FC Grenchen als auch für den Uhrencup. Der FC Grenchen ist zwangsabgestiegen. Und der Uhrencup, also etwa der Tiefpunkt, den ich gesehen habe, wenn man die Geschichte anschaut, ist etwa 1997 gewesen. Nicht gegen SC Subigen, aber dann hat der SC Subigen den Uhrencup gewonnen. Ist ja nicht gerade eine Spitzenmannschaft. Hat dich das weh gemacht, denn die Zeit?
Sehr weh gemacht, muss ich sagen. Und wenn man an den Match gegangen ist, vom Uhrengub, mit 200 Leuten, 300 Leuten oder 500 Leuten und im Finale dort, es ist einfach, wenn ihr weht, das ist ein regionales Turnier geworden, das ist nicht mehr das internationale Uhrengub gewesen. Das ist nichts mehr gewesen, das ist keine Begeisterung mehr gewesen, da hat keine Leute mehr gehabt, wie wir früher 6'000, 8'000 Leute gehabt haben. Und in der Halbfinale vielleicht 4'000, in der ganz hohen Gruppe hat es gerankt, zwischen 15'000 und 20'000 Leute hergebracht, manchmal 22'000. Und nachher hat er das Turnier gehabt, wo er vielleicht im Gesamten in allen 4 Spielen 1'000 Leute hergebracht hat. Oder nicht einmal. Das hat mir wahnsinnig weh getan, muss ich sagen.
Aber es hat ja auch wieder gebessert. So um das Jahr 2000 herum seid ihr heute wieder stolz auf den Urken.
Ich bin happy. Ganz ehrlich gesagt, ich bin happy und ich danke speziell am Sascha Rufer und seiner Crew, dass sie das wieder in den Weg geleitet haben.
Jetzt ist die 50. Ausgabe, die Young Boys kommen, der FC Basel kommt, Hertha BSC, West Ham kommt. Ihr geht schauen, oder?
Ja, natürlich gehe ich schauen. Ich habe eigentlich keine Uhrengub verpasst, ausser dann, eine Zeit lang haben wir gesundheitlich weg ins Ausland, dann habe ich ihn nicht gesehen. Aber sonst habe ich keine Uhrengub verpasst, und ich bin begeistert, ich freue mich.
Kurt Weissbrot, zum Schluss noch, euer Tipp, wer gewinnt der Uhrengub 2011?
Ja, ich sehe es halt gleich als eine Schweizer Mannschaft oben aus Schnitt. Also ich hoffe, gang noch. Ich bin ja eigentlich mehr, da muss ich sagen, ein Basel-Fan. Obwohl ich bin auch gerne, aber am liebsten habe ich Basel einfach. Und ich hoffe, gang noch, dass Basel wieder den Cup gewinnt. Aber wenn es ein anderer Club ist, ist auch recht.
Kurt Weissbrot, ich wünsche euch einen schönen 50. Uhrencup. Und merci für das Gespräch.
Okay. Und was ich noch sagen wollte, ich hoffe, gang noch. Ich hoffe immer noch, dass der Sascha Rufer mit seinen Leuten weitermacht und dass sein Wort, das er mir einmal gesagt hat, der Spengler-Göpp ist im Winter und der Uhrengub ist im Sommer und der gehört nach Grenchen. Und ich hoffe, der bleibt auch in Grenchen und dass er weiter existiert. Das ist mein Wunsch.
Sagt der 85-jährige Kurt Weissbrot, Mitbegründer vom Uhrengub und inoffizieller Erfinder vom Penaltyschiessen. Mit ihm geredet hat Remo Vitelli. Übrigens, der einzige Beweis, den es noch gibt, dass der Kurt Weissbrot recht hat, ist ein Zeitungsartikel mit einem Spielbericht aus dem Grenchener Tagblatt aus dieser Zeit. Was noch fehlt, wäre ein originales Matchprogramm vom ersten Uhrengub Grenchen. Dort wäre ein Spielreglement drin. Wer also vielleicht noch eins hat zu Hause, vielleicht auf dem Estrich oder so, der soll sich doch melden. Der Uhrengub 2011 fängt heute Abend an mit dem Spiel Young Boys gegen Hertha BSC Berlin am 7:30. Es ist 6:03.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz, die Sendung morgen mit diesen Themen. Fast 300 Angestellten vom Kupferverarbeiter Swiss Metall zu Dornach droht Kündigung. Das Schicksal der Metalli-Mitarbeiter bewegt zwar die Leute im Dorf, die Aufregung hält sich aber in Grenzen. Im Wahlkampf fliegen die Fetzen und die Hülle. Beleidigungen und Bilder oben ohne machen die Runde. Die Altnationalratspräsidentin Chiara Simoneschi-Cortesi mit ihrem strengen Ordnungsruf in unserer Wahlserie. Und aus der Reihe «Wer hat es erfunden?» Fußballgeschichte. Die Geschichte von Kurt Weissbrot aus Grenchen. Ohne ihn würde bei einem Unentschieden vielleicht immer noch die Münzen entscheiden. Morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten auf DRS1, regional diagonal.
Und jetzt nochmal zu den wichtigsten Themen vom Tag hier im Regionaljournal Aargau Solothurn. Die Solothurner Regierung kann und will der Swiss Metall Dornach nicht helfen. Die Gewerkschaften haben nämlich eine Intervention gefordert. Der Kanton sagt aber, Swiss Metall müsse selber schauen, wie sie zu Geld kommen. Ein Kanton kann da keine Unterstützung liefern. Sonst läuft es der Wirtschaft gar nicht schlecht. Die Arbeitslosenzahlen stagnieren im Kanton Solothurn und sinken im Aargau. Außerdem gäbe es zumindest im Kanton Solothurn kaum mehr Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben. Ein heftiges Gewitter hat gestern vor allem im Ostaargau für Schäden gesorgt. Ein Haufen Hagelschäden hat es im Raumbaden gegeben. Zumindest ist bei einem Haus ein Blitz eingeschlagen. Dort hat es zwei Lichtverletzte gegeben, die in der Nähe waren. Wir kommen zum Wetter mit der Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend bleibt es an den meisten Orten trocken. Einen einzelnen lokalen Regenguss kann es aber trotzdem geben. Die Nacht ist mild mit Temperaturen von rund 14 Grad. Morgen Samstag ist es häufig sonnig. Am Nachmittag bilden sich aber etwas mehr Quellwolken und vor allem über dem Jura gibt es auch stellenweise Regen. Sonst bleibt es an den meisten Orten trocken und zwar bis am Abend. in der Nacht auf den Sonntag kann es dann auch im Mittelland stellenweise nass werden. Die Temperaturen steigen am Samstag auf rund 16 Grad, auf dem Weissenstein gibt es 19 Grad. Am Sonntag geht es mit einem Mix von Sonne und Wolken weiter, die Gewitterneigung nimmt zu und am Nachmittag und Abend kann es stellenweise regnen oder gewittern. Am Sonntag ist es tüppig mit rund 27 Grad.
Das sind die Abendinformationen vom Regionaljournal Aargau. Solothurn verantwortlich und am Mikrofon Alex Moser. Die Sendung können Sie auch im Internet nachhören oder abladen unter www.regionaljournal.ch. Das nächste Mal live hören Sie uns morgen Abend wieder ab der 17:30 hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.